Guten Morgen zur Lebenshilfe. Begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Reihe Lebenslinien, in der wir Sie an Lebensgeschichten teilhaben, die Gott nur so schreiben kann. Mein heutiger Gast ist Petra Buhren. Sie ist Jahrgang 59 und damit ein Kriegsenkel. Das Motto der sechsköpfigen Familie lautete: Schaffe, schaffe, Häusle baue. In ihrer Kindheit und Jugend, da war einfach keine Zeit noch Raum für Freunde und Hobbys. Sie wurde dringend gebraucht im heimischen Betrieb. Die Sehnsucht nach Leben ließ sie ausbrechen, auf der Suche, wo ihre Sehnsucht, Gott zu dienen, gestillt wird. Doch das war ihr gar nicht bewusst. Petra Buhren wird uns jetzt erzählen, wie sie nach mehreren Jahren Kampf um psychische Gesundheit durch die Therapiemethode des Familienstellens, ja, wie sie durch das Aufstellen der Familiengeschichte, wie Gott sie da berührt hat, wie sie dort Einblicke hatte in ihr Familiensystem und auch in ihr Herz und dadurch dann Heilung erfahren durfte. Daraus hat sie dann selbst das Konzept des Familienstellens auf christlicher Basis entwickelt, mit der Sicherheit, dass wir einen Gott haben, der heilt. Petra Buhren ist uns jetzt telefonisch aus La im Schwarzwald zugeschaltet und ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Frau Buhren.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Ja, schön, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Frau Buhren, hätten Sie je gedacht als Kind und als Teenager, dass Sie einmal Ihre Lebensgeschichte, auch Ihre Liebesgeschichte mit Gott im Radio erzählen werden?
Das hätte ich nie gedacht. Nämlich damals als Kind, als Jugendlicher, da war mein Leben einfach nur von Arbeit geprägt. Ich bin am 10.11.59 geboren. Wir hatten eine Glaserei. Und die war das Zentrum der gesamten Familie, das Zentrum in meinem Leben auch. Also ich habe drei Brüder, der Martin, Siegfried und Stefan. Und das Motto in unserer Familie war: Schaffe, schaffe, Häusle baue. Wenn ich heimgekommen bin von der Schule, also ich hatte keinen Raum für meine Hausaufgaben zu machen, dann hieß es sofort nach dem Essen in die Werkstatt. Also ich habe bis zu meiner Lehre im Grunde genommen täglich in der Werkstatt gearbeitet. Mhm. Ich war der zweite Mann hinter der Maschine. Und als dann später ich die Lehre begann, musste jemand eingestellt werden.
Aber was Sie da erlebt haben, war zu der Zeit, denke ich, auch absolut üblich, dass Kinder entweder im Kleinbetrieb, im Bauernhof, in der Landwirtschaft oder auch wenn es ein Handwerksbetrieb war, wie der Ihre, da einfach mitarbeiten, dass die mittun. Jede Hand war nötig.
Ja, so ist es. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es gerne gemacht. Also für mich war das einfach ganz normal. Also ja, es war normal. Und ich habe mir auch gewünscht, mich mit Freunden zu treffen oder mal ein Hobby zu machen. Aber es war kein Raum da. Ich habe später mal in meinen Jugendjahren versucht, einen Jugendkreis aufzubauen, eine KJG-Gruppe. Aber meine Mutter, das war nicht möglich.
Also eine katholische Jugendgruppe?
Mhm. Ja. Also meine Kindheit war zum einen geprägt von Arbeit, zum anderen, ich habe eine Tante, die hat mich sehr stark im Glauben geprägt. Sie war meine Bezugsperson, also meine Mutter, ihr war es nicht möglich, Gefühle zu zeigen oder auch Wertschätzung. Und gerade weil ich ein Mädchen war, habe ich viel weniger gegolten als meine Brüder. Also das war auch noch ein Punkt. Mädchen sind zum Arbeiten da. Jungs, die tragen den Namen weiter, die sind mehr wert. Also auch dieses patriarchische Denken war in unserer Familie.
Und dennoch war es dann möglich, dass Sie eine Ausbildung machen, außerhalb des elterlichen Betriebes?
Ja, also das war etwas, was ich wirklich durchgesetzt habe. Also das war auch ein ganz großer Punkt. In der vierten Klasse kam zu uns jemand von der Sparkasse und hat die Bankgeschäfte vorgestellt. Und ab dem Moment wusste ich, ich möchte Bankkauffrau werden. Und das war wirklich das Einzigste, wo ich wirklich ganz knallhart durchgesetzt habe gegenüber meinen Eltern. Ich sollte eine andere Lehre machen, aber ich habe mich dafür eingesetzt und auch die Lehre durchgezogen. Mhm. Ja, und das war auch eine sehr schöne Zeit für mich, die Lehrzeit.
Und dann sind Sie ja weggegangen von zu Hause und auch nicht gerade in den heimischen 30, 50 Kilometer Radius geblieben, sondern Sie sind dann gleich in ein anderes Land gegangen und da wiederum am südlichsten Ende. Sie sind in die Schweiz nach Zermatt dann gegangen. Wie kam es dazu?
Es war irgendwo wie ein Ausbrechen. Ausbrechen, wie gesagt, ich musste ja trotzdem noch neben meiner Lehre, neben meiner Arbeit, war ich trotzdem sehr stark zu Hause eingebunden. Und ich habe einfach gemerkt, ich darf nicht ich selber sein. Ich wünschte mir, Beziehungen, Freundschaften aufzubauen. Hobby, ich habe das Skifahren angefangen. Und ich versuchte aus dieser Enge auszubrechen. Ich bin dann in Zermatt gewesen, 1980 war das, und da hatte ich zum ersten Mal Freunde. Ich war in einer Clique, wir haben uns jeden Abend getroffen, und das war einfach mal, da waren Menschen, ja, mit denen ich zusammen sein konnte, mit denen ich mich treffen konnte, und denen auch ich wichtig war. Und ja, einer von unserer Clique, der eigentlich so die tragende Person von unserer Gruppe war, wurde in die Berge versetzt, in eine Berghütte, um dort zu arbeiten. Und an einem Freitagabend, als er runterkam, um sich mit uns zu treffen, es hat geregnet, er war auch nicht ganz nüchtern, ist er ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Und das hat mich ziemlich betroffen gemacht. Unsere Gruppe ist auseinandergebrochen. Ich kam in eine unheimliche Sinnkrise und habe mich einfach gefragt, was soll das? Jetzt habe ich mal Freunde. Und bin dann in eine ziemliche Krise gestürzt. Es war dann an Weihnachten, also ich bin dann auch wieder zurück zur Bank, weil ich mit dem nicht umgehen konnte. An Weihnachten hat meine Mutter dann zu mir gesagt, magst nicht beichten gehen? Und dann ist alles rausgebrochen. Mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Endlich hatte ich mal Freunde und jetzt ist mir das genommen worden und ist alles rausgebrochen. Und dann hat es mir aber doch keine Ruhe gelassen. Kurz vor 4 Uhr habe ich mein Fahrrad geschnappt, bin in die Kirche und dort im Grunde genommen in der Vorbereitung zur Beichte habe ich meinen gesamten Scherbenhaufen vor mir gesehen. Und ich habe einfach nur gesagt, Jesus, ich lege ihn dir in die Hände. Mach du mit meinem Leben, was du möchtest. Und ich weiß noch, also es war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben und wo ich dann nach Hause gefahren bin, es war einfach überwältigend. Und denn Jesus hat mich ernst genommen und seit dort sehe ich wie einen roten Faden in meinem Leben, wie er mich geführt und geleitet hat.
Das sagt Petra Buhren. Sie ist heute zu Gast hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb in der losen Reihe Lebenshilfe. Da lassen wir Sie an Geschichten teilhaben, wo wir sagen, die kann auch nur Gott so schreiben. Frau Buhren, aufgewachsen im elterlichen Betrieb, die Sehnsucht nach Leben ließ sie ausbrechen, obwohl sie ja eben gesagt haben, obwohl das Motto ihrer Familie war so schaffe, schaffe, Häusle baue, dass sie das gerne gemacht haben, dass es sie schon mit Freude erfüllt hat. Aber dennoch war da auch so etwas, dass ihre Brüder, sie hatten noch drei Brüder, dass sie das Gefühl hatten, die wurden mehr geschätzt und dass ihre Mutter sie ganz sehr daran hat teilhaben lassen, wir Frauen Wir sind so ein Stück weit für die Arbeit da. Ich denke, viele von uns, die werden das noch kennen und sehr nachvollziehen können. Auch bei mir zu Hause war es üblich, dass man dem Mann den Tisch bereitet hat und einfach alles bereitet hat, weil er ja arbeitet. Sie sagen, Sie sehen einen roten Faden in Ihrem Leben. Und mir ist eben aufgefallen, dass Sie schon davon erzählt haben, nachdem Ihr guter Freund abgestürzt ist und Gott ihn heimgeholt haben, dass Sie dann an Heiligabend im selben Jahr zur Beichte gegangen sind. Das heißt also, Sie hatten schon eine Beziehung zu Gott. Wo fing die Verbundenheit?
Ja. Also ich hatte eine Tante in meiner Kindheit, die Tante Ida, und die hatten ganz tiefes Gottvertrauen gehabt. Und ich habe ich bin zu Hause auf die Welt gekommen, meine Mutter war komplett alleine und die Nachbarin hat meine Tante, die Tante Ida, informiert. Sie war bei meiner Geburt, sie hat mich empfangen in diesem Leben, willkommen geheißen, und sie hat mich auch geprägt durch ihr Dasein immer wieder. Also sie war für mich eine sehr wichtige Bezugsperson. Und sie hatte einen ganz, ganz tiefen Glauben an Jesus. Und sie hat oft gesagt, Petra, wie oft gehe ich abends ins Bett und weiß nicht, wie es weitergeht. Aber der Herrgott hat mir immer weitergeholfen. Das war eine Person, die mich sehr stark vom Glauben geprägt hat. Und die zweite Person, das war ein Pfarrer. Der Pfarrer Link. In der Vorbereitung zur Erstkommunion, er hat mich regelrecht zu Jesus hingeführt. Und ich weiß noch, wie ich nach der Kommunion in die Bank zurückgegangen bin, in die Kirche, mich niedergekniet habe und gesagt habe, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Als neunjähriges Kind schon. Und ich habe gedacht, so, jetzt musst du ins Kloster. Und im Grunde genommen, seit diesem Moment war eine tiefe, ganz tiefe Sehnsucht in mir. Ich möchte Gottes Liebe weitergeben. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte für ihn da sein. Und er hat mich auch schon da begleitet. Erst in den Jugendjahren hat sich das ein bisschen abgeflacht, aber er hat mich nie losgelassen. Ich möchte da sagen, dieser Spruch, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, das habe ich wirklich erlebt, erfahren. Ich habe mich mit 9 Jahren in seine Hände gegeben und nichts konnte mich aus dieser Hand reißen. Mhm. Ich denke, diese Beichte 1980 war einfach noch eine Vertiefung von dem, was ich als neunjähriges Kind erlebt habe. Mhm. Nochmal intensiver, ich gehe den Weg mit dir.
Damals waren Sie 21 Jahre alt, aber dennoch haben Sie über 10 Jahre dann alles aus dem christlichen Bereich und an Seelsorge in Anspruch genommen, aber Sie hatten das Gefühl, immer gegen eine Mauer zu rennen. An einem bestimmten Punkt ging es einfach nicht mehr weiter. Und also Sie sind so mit den Wurzeln Ihrer Schwierigkeiten so nicht in Berührung gekommen. Aber erzählen Sie uns, wie ging es dann weiter, wie Gott Sie dann in Ihrem Leben geführt hat?
Also um meine Kindheit und Jugend aufzuarbeiten, habe ich alles, was es auf dem christlichen Markt gegeben hat, in Anspruch genommen. Da war ICL, da war Family Life Mission, es war alles, was möglich war. Und irgendwo an einem bestimmten Punkt bin ich einfach nicht weitergekommen. Es war für mich wie wenn ich gegen eine Mauer renne. Wie wenn ich einfach nicht vorwärts komme. Und da hat mich eine Arbeitskollegin angesprochen auf das Familienstellen bei Victor Chu. Ich habe das Familienstellen schon gekannt als allgemeines therapeutisches Mittel von meiner Arbeit her. Ich habe Ich arbeite im sozialen Bereich, damals Sozialamt, und war in engem Kontakt mit dem sozialen Dienst, die das Familienstellen angewandt haben für schwierige Situationen, um an die Wurzel der Schwierigkeiten innerhalb von Menschen, Familien zu kommen. Ich war trotzdem einfach von meinem christlichen Denken, bin ich so ein bisschen geprägt gewesen. Oh, aufpassen. Ja, man weiß nie, ob das von Gott ist. Und ich weiß noch, wo meine Freundin mir den Vorschlag gemacht hat, ich habe innerlich gespürt, ja, es ist richtig. Ja. Und zusammen mit meiner Seelsorgerin, damals ICL, habe ich die Frage formuliert.
Was heißt ICL?
Institut Christliche Lebensberatung. Mhm. Das ist eine Art von Seelsorge im christlichen Bereich. Habe ich die Frage formuliert für diese Familienaufstellung. Und die Frage war für mich, ich weiß überall, wo es herkommt. Ich weiß, warum es so ist. Es ist mir alles klar. Aber ich will nicht eine Lösung. Ich will eine Auflösung. Ich will diese Schwierigkeiten, die ich habe, aus meinem Leben haben. Das war für mich die Fragestellung für die Familienaufstellung. Und als ich dahin ging, ich weiß noch, ich habe ein Kreuz in meiner Tasche gehabt. Ich habe während des ganzen Aufstellungsseminars habe ich das in der Hand gehabt und habe gesagt, Jesus, du bist bei mir und ich vertraue dir, dass es richtig ist, da zu sein. Und die Aufstellung, das war dann wie ein Durchbruch durch diese Mauer. Es war wie, ja, da war plötzlich Licht, da war plötzlich Möglichkeit, dass es ist nicht, dass das alles weg war, sondern ich hatte Handwerkszeug, um gegen meine Schwierigkeiten vorzugehen, um die Sachen anzugehen.
Und aber dass wir sagen, das nochmal besser verstehen können, was waren denn da so die Schwierigkeiten dann in Ihrem Leben? Weil was mich jetzt schon vorhin, als Sie so erzählt haben aus Ihrem Leben, wir sagen ja, wir haben einen Gott, der heilt, dass Sie gesagt haben, ich war eigentlich als Kind schon glücklich und zufrieden, weil das hört man auch in der Seelsorge so ganz oft, dass Menschen das sagen, aber dennoch, wie Sie auch sagen, ich bin im Leben, wir gehen ja einen Lebensweg, sehen am Ende einen Horizont, wo wir vielleicht hin möchten. Aber Sie haben ja gesagt, ich bin immer wie gegen eine Mauer gelaufen.
Ja, ich habe das vorhin erwähnt. Also damals als 9-jähriges Kind, wo ich Jesus mein Leben in die Hand gelegt habe, da ist eine Sehnsucht in mir entstanden, diesem Gott zu dienen, seine Liebe in die Welt zu tragen. Also dieses, ich bin auch vom Typ her ein Evangelist, das heißt, ich komme sehr leicht mit Menschen in tiefere Gespräche und auch in Gespräche über Gott und Jesus. Es fällt mir unheimlich leicht. Und diese Fähigkeit, diese Gabe, ich würde schon sagen Aufgabe, weil ich glaube, dass Gott in jeden von uns ein Stück von sich selber reingelegt hat und möchte, dass wir dieses Stück von ihm in die Welt hineintragen. Also ich habe so einen Wunsch gehabt, diese Liebe Gottes in die Welt reinzutragen. Und das habe ich auch immer wieder versucht umzusetzen.
Wie haben Sie das umgesetzt?
Ich habe zum Beispiel ich war ja nochmal zurück nach Zermatt. Also ich bin wieder zurück nach Zermatt. Ich habe da einen Gebetskreis gefunden. Oder die haben mich dann schon gekannt, einfach von der Clique her. Und die haben auch Frankie gekannt, der umgekommen ist. Und die haben mich sehr herzlich im Bibel und Gebet aufgenommen. Und ich habe da sehr schöne Beziehungen gehabt. Wir haben viel zusammen unternommen. Wir sind zusammen Ski gefahren. Nach unserem Gebetskreis sind wir oft noch in die Wirtschaft gegangen und haben da weitergesungen, was dem Wirt nicht so ganz gepasst hat.
Christliche Lieder oder dann?
Ja, genau. Ja. Also wir waren sehr voller Begeisterung für Jesus. Wir haben das weitergetragen. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und ich bin mit dem Pfarrer, der das geleitet hat, bin dann mitgegangen ins Pfarrhaus nach Krächen damals und habe dann auch da einen Gebetskreis aufgebaut. Ich habe eine Ausbildung als Katechetin angefangen und ich habe gedacht, ja, endlich kann ich das umsetzen, was ich in mir trage. Und dann bekam ich also nicht mehr die Arbeitsbewilligung. Also mir wurde von der Kantonspolizei, hat es geheißen, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht aus der Schweiz gehe, dann bekomme ich für ein Jahr eine Sperre. Also es waren immer, wenn ich versucht habe, etwas aufzubauen, irgendwo reinzugehen, ist immer von außen wie ein Abbruch gekommen. Es war einfach nicht möglich, das, was ich in mir trug, zu leben. Es war wie wenn das gar nicht sein darf.
So ging es Ihnen dann auch. Sie sind dann auch haben ja eine zweijährige Seelsorgeschulung dann auch noch gemacht bei Ignis. Dann waren Sie auch
bei ICPI.
Da waren Sie dann auch bei ICPI, das Mike Papenkort, der ja auch regelmäßig bei uns auf Sendung ist, Institut für Weltevangelisation. Dort haben Sie gelebt, wo ja auch die Berufung ist, in Gemeinden zu gehen, christliche Wochenenden zu halten. Und dann haben Sie auch, glaube ich, noch in Meiningen auch gelebt, in einer Gemeinschaft. Aber da haben Sie gemerkt, alles das ist nicht Ihr Weg, oder?
Es ging nicht darum, mein Weg. Ganz oft war es meine Mutter, die da versucht hat, das zu unterbinden. Also gerade wo ich zu ICPE gegangen bin, habe ich meine Wohnung aufgegeben, ich habe meine Arbeitsstelle aufgegeben, ich habe eine Beziehung aufgegeben und ich habe gedacht, das ist es. Das ist das, was ich in mir trage. Und nachdem ich das meiner Mutter erzählt habe oder zu Hause gesagt habe, in einem Monat gehe ich zu ICPI nach Allerheiligen. Ja, da hat sie jede Nacht um 4 hat sie angerufen, hat gesagt, sie kann nicht schlafen und immer wieder, die werden dich doch heimschicken. Du wirst sehen, das wird nicht gehen, das wird nicht klappen und die werden dich heimschicken. Und ich denke, es gibt überall mal Konflikte oder Schwierigkeiten und das gehört einfach dazu. Und wo dann Schwierigkeiten aufgetaucht sind, kam die Angst, die war größer als das Vertrauen zu Gott, dass das mein Platz ist. Sie hat mich einfach überrollt, diese Angst. Die schicken mich heim. Und dann gibt es so eine self-fulfilling prophecy, nennt man das, dass am Ende das rauskommt, was man befürchtet. Und nach 2 Jahren bin ich dann wieder zurück ins normale Leben. Und ja, meine Mutter war sehr zufrieden. Aber was ganz toll war, mein Vater, der hat gemerkt, wie wichtig das es mir war. Und da ist zwischen ihm und mir ganz viel passiert auf der emotionalen Ebene. Ich war ihm wichtiger, wie das, was, wie seine Vorstellungen, die anders waren wie meine. Und dadurch, ist ganz viel zwischen meinem Vater und mir entstanden. Er ist dann 2 Jahre später gestorben und wir hatten noch eine sehr intensive letzte Zeit zusammen. Ja, aber der Punkt war, ganz oft habe ich versucht, das, was ich in mir trage, zu leben. Und von außen ist es irgendwo abgebrochen worden. Mhm. Und wie gesagt, es war, wie wenn es nicht sein darf.
Da waren Sie dann schon 30 Jahre alt inzwischen, als Sie zum Institut für Weltevangelisation ICPE kamen und dachten, das wäre nun jetzt endgültig Ihr Platz, und wo dann doch Ihre Mutter andere Vorstellungen hatten und Sie sich davon haben auch ein Stück weit führen lassen. Und dann kam nochmal auch fast 10 Jahre später ein Schritt, wo Sie dann dachten, ah, das ist meine Berufung und vielleicht kann ich da auch meine Sehnsucht leben, Gott ein Gesicht zu geben, Gott zu dienen.
Ja, nachdem das nicht geklappt hat mit ICPE, war ich auch recht verletzt von christlichen Kreisen. Und habe gedacht, gut, dann probiere ich einfach im weltlichen Bereich dieses in die Welt reinzutragen, für Menschen da zu sein. Ich probiere es da zu leben. Und ich habe eine Stelle angenommen im Sozialamt damals, beim Landratsamt in Offenburg. Und es war mir... Ich habe dann den Aufgabenbereich gehabt, Antragsannahme, Erstkontakt mit Hilfeempfänger und später Bedarfsvermittlung. Das heißt, dass ich auch nach Hause gehe und schaue, wie besteht überhaupt, haben Hilfe, Notwendigkeit für Hilfe vom Staat.
Bedarf.
Mhm. Und mir hat es nicht gereicht, dass ich einfach kontrolliere, sondern ich habe Projekte aufgebaut, Hilfe zur Selbsthilfe, wo ich Hilfeempfänger motiviert habe, anderen zu helfen, zum Beispiel bei Umzügen, Wohnungsrenovierung. Und ich bin sehr in diesem Projekt aufgegangen. Ich war beliebt bei meinem Chef, bei den Hilfeempfängern. Ich habe gemerkt, ich kann was bewegen, ich kann was bewirken. Und auch da kam es zu diesem Bruch, den ich immer wieder beschreibe. Und zwar war das ein Übergriff im Außendienst. Also wie sich dann später in einem Gespräch zwischen dem Hilfeempfänger und meinem Chef herausstellte, war das geplant.
Also es war ein körperlicher Übergriff, ein sexueller Missbrauch.
Genau. Er hatte eine Matratze beantragt, und wo ich dann Richtung Schlafzimmer sind alle Alarmglocken losgegangen. Ich habe mich umgedreht, wollte aus der Wohnung raus, und er ist dann zwischen die Tür und mich, und ja, ich war in dem Moment voll ausgeliefert. Und ich habe dann auch gemerkt, selbst meine Rolle als aus dem Beamtenbereich, aus dem offiziellen Bereich, war kein Schutz. Ich habe dann später erfahren, also durch das Gespräch mit meinem Chef und ihm, dass er ganz bewusst seine Frau weggeschickt hat, um sich mir sexuell zu nähern. Ich konnte mich dann irgendwann noch raus aus der Situation begeben, aber diese körperlichen Berührungen, die haben mein Leben, das hat mein Leben verändert.
Ja. Und dennoch sagen Sie, wir haben einen Gott, der heilt, dennoch können Sie sagen, Gott hat die Führung in meinem Leben gehabt, schon seitdem ich ein Kind war. Einmal zum einen durch Tante Ida, dann der Pfarrer Link, der Sie in den Glauben geführt hat, in die Erstkommunion geführt hat. eine tiefe Lebensübergabe, dann immer wieder die Suche nach Orten, wo sie Gott dienen können. Dann begann ja eine Suche. Sie sind dann zum Sozialamt nach Offenburg gegangen. Ein Projekt haben sie aufgezogen in ihrem Buch. Das gleichnamige Buch wie dem Titel, Wir haben einen Gott, der heilt. Da erzählen sie diese Episode, da sagen sie fördern und fordern und zu fordern. Wir wollen jetzt gleich nachher nach einer Musik sprechen wir weiter, wie sie dann zum Familienstellen gekommen sind. Doch vielleicht vorab, weil ich könnte mir vorstellen, Frau Buren, dass so manch einer da dran hängt an diesem Familienstellen. Ist denn das überhaupt christlich? Dürfen wir das als Christen? Das ist ja eine Frage, die Menschen beschäftigt. Familienstellen haben Sie ja im Rahmen Ihrer Arbeit schon kennengelernt. Was ist denn das, die Methode des Familienstellens?
Die Methode des Familienstellens ist, es ist ein einfaches therapeutisches Werkzeug, also aus dem ganz normalen Therapiebereich, um an Wurzeln zu kommen. Also wenn wir in der normalen Seelsorge sind, dann können wir oft Herkunftsfamilie bearbeiten. Aber da wir ja zwei Kriege hinter uns haben und oft Lasten weitergegeben werden von einer Generation zur nächsten, ist es oftmals schwierig, an die Wurzeln, an die Ursachen der Schwierigkeiten zu kommen. Und das ist durch eine Familienaufstellung möglich. Also es werden Stellvertreter für die Familie aufgestellt von der Person, die die Aufstellung macht. Und anhand von Fragen und geht man zurück zum Urkonflikt in der Familie. Das kann manchmal zwei Generationen zurückliegen. Und das kann in einer Familienaufstellung können Dinge, die zurückliegend bearbeitet werden.
Also da stehen dann auf einmal alle vor mir. Natürlich Stellvertreter, die eigenen Eltern, die Geschwister, vielleicht auch die Großelternpaare und ein Onkel, genau. Vielleicht noch ein Nachbar, wer auch immer wichtig ist.
Genau.
Danke bis hierhin. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei sind in der Lebenshilfe hier auf Radio Horeb, Leben mit Gott. In der Lebenshilfe haben wir die lose Reihe Lebenslinien. In den Lebenslinien erzählen uns Menschen ihre Geschichte. Petra Buren erzählt uns gerade ihre Geschichte, wie Gott sie aufgrund ihrer eigenen inneren Not zur Familienstellen gebracht hat. Besser gesagt noch, wie sie zu der Gewissheit gekommen ist, dass wir einen Gott haben, der heilt. Wir haben uns kennengelernt auf dem Treffen der katholischen charismatischen Erneuerung im Sommer 2019. Da bin ich auch zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem christlichen Familienstellen. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es das gibt. Aber ich dachte mir, das ist eine Geschichte, die es sich einfach auch lohnt, zu erzählen. Gleich geht es weiter, wo Sie dann auch so von dem erzählen, wie Gott Sie jetzt auch weiter auf dem Schritt der Heilung und weiter dahin geführt hat, Ihre Sehnsucht zu leben, nämlich evangelistisch tätig zu sein, Christus ein Gesicht zu geben. Gleich geht's weiter, liebe Zuhörer. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Mein Gast ist Petra Buren, heute aus Lahr im Schwarzwald. Sie erzählt uns ihre Lebensgeschichte. Hierher gebracht hat sie unsere Begegnung auf dem Deutschlandtreffen der katholischen Erneuerungsbewegung in Fulda. Dort hatte sie einen Stand, an dem sie das von ihr entwickelte Konzept des Familienstellens auf christlicher Basis vorgestellt hat. Wir sind gerade auf einer Lebensstation gewesen, wo sie im sozialen Bereich tätig war, Menschen, die Unterstützung brauchen, dass sie auch finanzielle Unterstützung bekommen, Hilfe zur Selbsthilfe. Dort fand leider dann ein körperlicher Übergriff statt, der nochmal auch eine tiefe Wunde in ihr Herz hineingerissen hat. Danach ging es ja so weiter, dass sie dann auch noch einen Mann kennengelernt haben. Sie waren verheiratet, so können wir das jetzt schon sagen. Und sie sind auch Mutter einer Tochter. Und dass wir nochmal so von dem Punkt erzählen, ab der tiefen Krise aufgrund des Übergriffs, die Heirat, dann bis zu dem Punkt, wo sie dann gesagt haben, jetzt gehe ich zum ersten Mal selbst zu einer Aufstellung, Frau Buren.
Nachdem ja das auch irgendwo abgebrochen war, von der Arbeitsstelle her, bin in eine Beziehung eingegangen. Ich war damals 40. Ich hatte den Gedanken, wenn es halt schon nicht geht, vielleicht kann ich mit einem Partner das zusammen umsetzen und leben. Und für mich war wichtig, ist er Christ? Können wir reden? Und das war das Zentrale, dass die Grundlage des Glaubens, dass es stimmt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in unserer Familie, da hat der Gefühle, Emotionen keinen Raum gehabt, und ich bin diese Ehe auch mehr über den Kopf eingegangen. Ich hatte gehofft mit meinem Mann damals, dass ich mit ihm zusammen meine Sehnsucht leben kann. Gottes Liebe in die Welt zu tragen, war nicht möglich. Ich möchte wirklich auch sagen, an dieser Sehnsucht, der zu sein, der ich bin, das zu leben, was ich in mir tragen, ist dann auch die Beziehung kaputt gegangen.
Und dann eine weitere Krise, die sozusagen hinzukam.
Ja.
Ja. Und da waren Sie dann inzwischen schon so Mitte 40.
Ja.
Und die Sehnsucht immer noch da, Gott zu dienen.
Ja. Es war dann, ja, ich würde sagen, ein zentraler Punkt war mein 50. Geburtstag. Mhm. Das war, da habe ich gedacht, so, jetzt kannst du das Ganze aufgeben.
2009 war das.
Das war 2009. Ja. Mhm. Kannst das Ganze, das ist jetzt einfach so. Musst hinnehmen, wie es ist. Und in dieser Phase kam eine Arbeitskollegin auf mich zu und hat mich auf das Familienstellen bei Viktor Chu hingewiesen. Ich bin dann zu ihm gegangen, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit dem Kreuz in meiner Tasche, und bin zu meiner ersten Aufstellung. Damals ging es sehr stark um Abgrenzung gegenüber meiner Mutter. Und ja, ich war gefordert, im Grunde genommen die Lösung aus der Aufstellung, mich abzugrenzen. Es war nicht immer einfach, aber ich habe es dann auch geschafft, es umzusetzen. Mhm. Eine weitere Aufstellung, die für mich sehr, sehr, sehr zentral war, war eine Aufstellung mit der Frage, warum kann ich das, was ich in mir trage, das, was Gott in mich reingelegt hat, warum kann ich dies einfach nicht leben? Warum ist das nicht möglich? Da ist die Sehnsucht so stark, und irgendwo, es ist wie, ich darf es nicht leben. Mhm. Und in der Familienaufstellung, die ich zu dieser Fragestellung gemacht habe, ging es grundsätzlich nur um die Glaserei. Und auffällig in der Familientradition war, in der Aufstellung war zu erkennen, da waren immer starke Frauen und schwache Männer.
Inwiefern? Also wer waren dann die schwachen Männer und die starken Frauen?
Die starken Frauen waren die Frauen in der Linie meines Vaters. Also es ging in die Linie meines Vaters, meine Schwierigkeiten oder diese Fragestellung. Und die, sie waren immer sehr stark und die Männer haben sich, ja, haben ihre Rolle als Mann nicht in Anspruch genommen. Das hat sich da irgendwo gezeigt.
Sie haben es nicht in Anspruch nehmen können, auch ein Stück weit.
Anspruch nehmen können. Mhm. Und die, der Urkonflikt, der sich gezeigt hat, also das ist der, die Wurzel dessen meiner heutigen Schwierigkeiten war, also mein Opa, der hatte die Sehnsucht in sich, Butler zu werden. Also das war sein Traum, seine Sehnsucht, sein Wunsch. Er hat auch schon eine Stelle gehabt, das habe ich von meiner Cousine erfahren, und das war das, was er wollte. Und Butler zu sein, das war in der Zeit was komplett Besonderes. Aber seine Mutter, also meine Urgroßmutter, die war dagegen. Ihr Sohn sollte den Familienbetrieb, die Glaserei, weiterführen, so wie es auch sein Vater getan hat.
Und dann ja später auch ihr Vater, ne?
Ja, wie auch mein Vater. Und mit dieser, also sie hat sich durchgesetzt. Und mein Großvater, er hat damit seine Sehnsucht aufgegeben. Aber nicht nur seine Sehnsucht, sondern auch seine Stärke als Mann. Und hat im Vorbild zu seiner Mutter auch eine starke Frau gesucht. Und dieses Muster der starken Frau ging weiter in die nächste Generation. Und in der Familienaufstellung, das war richtig toll, da wurde eine Abgrenzung gelegt zwischen meiner Urgroßmutter und meinem Großvater. Und das war faszinierend, wo er aufstehen konnte als Mann und seiner Sehnsucht, die er in sich getragen hat, nachzuspüren. Also es war richtig schön in der Aufstellung zu sehen. Und dann konnte er auch für seinen Sohn da sein. Das heißt, er konnte seine Rolle als Mann und Vater in Anspruch nehmen, was auch Auswirkungen auf seine Kinder hatte. Und wiederum, nach seinem Vorbild, konnte mein Vater hinter meiner Mutter stehen in der Aufstellung. Und faszinierend war, also meine Mutter, es war ihr nicht möglich, mir zuzuwenden, mich in Kontakt mit mir zu kommen, möchte ich sagen. Und durch diese Aufstellung, durch dieses, dass ihr Mann hinter ihr stand, konnte plötzlich sie für mich da sein. Und ich weiß noch, in dieser Aufstellung, ich bin nur zu ihren Füßen gesessen und habe aufgetankt, nachgenährt. Das, was ich von ihr nicht bekommen habe, das wurde mir in dieser Aufstellung geschenkt.
Von der Mutter, die damals schon, hat sie damals denn noch gelebt?
Ja, sie hat damals noch gelebt. Mhm. Und zwei Wochen nach dieser Aufstellung sind meine Tochter, meine Mutter und ich auf eine Kreuzfahrt gefahren. Und ich habe gedacht, vor dieser Aufstellung habe ich gedacht, wie soll das möglich sein?
Also normalerweise, weil sie wussten ja nicht, was dabei rauskommt. Und bisher war ja auch immer so ihre Wahrnehmung, dass die Mutter so diejenige ist,
die Schwierigkeiten bereitet.
Ja. Hat in ihrem Leben, dass sie nicht leben konnten, was sie wollten, dass sie gegen diese Mauer in ihrem Leben immer gelaufen sind.
Mhm. Und das Faszinierende beim Familienstellen ist, dieses Erkennen oftmals hat es nicht nur mit einer Linie zu tun, sondern dieses Zusammenspiel von beiden Linien.
Und würden Sie auch sagen, weil Sie haben ja dann das Konzept des christlichen Familienstellen entwickelt, dass dort dann auch der Heilige Geist wirkt, wo wir ja sagen, dadurch kann eigentlich nur tiefe Heilung, tiefe Ordnung in unserem Familiensystem, in unserer Seele letztendlich stattfinden?
Wenn ich in eine Familienaufstellung hineingehe, als Leiter einer Aufstellung, ich gehe ganz bewusst mit in Kontakt mit dem Heiligen Geist, mit Jesus in diese Aufstellung hinein und bitte auch ganz konkret, Gott, führ du mich, leit du mich. Du kennst dieses Familiensystem. Du weißt, wo die Ursachen, die Wurzel der Schwierigkeiten sind. Du bist der, der Heilung schenkt. Führ du mich, leite du mich. Und ich fühle mich eigentlich jedes Mal richtig getragen von ihm und darf so viel Heilung erleben in jeder einzelnen Aufstellung, die ich anleite.
Petra Buren erzählt uns, ja, wie der rote Faden so ihr durch Gott einen roten Faden durch ihr Leben gezogen hat, unsichtbar, so recht gesehen. Haben Sie dann die Zusammenhänge nach Familienaufstellungen, nachdem Sie viele, viele verschiedene Seelsorgegespräche, auch Ansätze, so könnte man auch sagen, in Anspruch genommen haben? Auch bei Radio Horeb haben wir ja auch schon so vieles vorgestellt, verschiedenste Schulen. Ich denke da jetzt mal besonders an die Hagiotherapie auch. Aber für Sie war der Durchbruch, wirklich ihre Familie zu sehen in der sogenannten Familienaufstellung. Hatte diese Auswirkungen, wie hatte sie dann auch Auswirkungen auf ihr gesamtes Beziehungsumfeld und dann auch auf die Beziehung dann zu ihrer Mutter? Also sie sind ja dann auf Kreuzfahrt gegangen, das haben wir ja gerade schon gehört, und die war dann harmonisch.
Also während ich früher keine 5 Minuten mit meiner Mutter im Raum sein konnte, ohne dass es geknallt hat, haben wir eine ganz gute Zeit auf der Kreuzfahrt gehabt. Mhm. Und seit dieser Zeit sind wir dabei, an unserer Beziehung zu bauen. Also ich kann wirklich sagen, heute, sie ist jetzt pflegebedürftig und ich gehe zurzeit 2-mal die Woche zu ihr. Wir kommen ins Gespräch auch über Dinge. Wir können Sachen, auch Emotionen ansprechen.
Auch über die Zeit des Schaffe, Häusle, Baue damals.
Selbst darüber gibt es Momente, wo wir das ins Gespräch bringen können. Und das ist so wertvoll.
Und wie leben Sie denn Ihre Sehnsucht, Gottes Liebe und Heilung an andere weiterzugeben? Wie leben Sie das heute? Wie hat Gott dann danach Ihr Leben in neue Bahnen gelenkt, so wo Sie sagen, jetzt kann ich diese Sehnsucht leben?
Ja, auf verschiedene Art und Weise. Einmal durch die Seminare beim Familienstellen. Es ist für mich jedes Mal überwältigend, wie Gottes Heilung und Liebe da hineinfließt und wie ich wirklich sehen kann mit den Augen regelrecht, wir haben einen Gott, der heilt. Aber noch etwas anderes hat er mir geschenkt, was mir auch sehr wichtig ist. Ich darf Gottes Wort weitergeben. Also seit einem Jahr, ich habe eine Ausbildung gemacht in Liturgie, darf ich Gottesdienste leiten in Krankenhaus bei uns und in Altenheimen. Ich darf, ja, eine Frau darf nicht predigen, aber unser Pfarrer drückt es so gut aus, am Wort Gottes Impulse setzen, und ich darf diese Botschaft, die Liebe Gottes, in Gottesdiensten weitergeben. Und seit Pfingsten, also nach Corona, biete ich jetzt alle 2 Wochen in einem Altenheim ganz regelmäßig Balkongottesdienste, Balkonandachten an, wo die Leute aufgrund Corona auf den Balkonen sitzen und damit man ja getrennt ist, und ich bin mitten im Innenhof und darf Gottes Liebe, ermutigende Worte und die Botschaft Gottes weitergeben. Und es tut einfach gut. Und was jetzt auch noch ist, eine weitere Sehnsucht. Ich habe in Zermatt Gott in besonderer Weise kennengelernt, in den Bergen, in der Gemeinschaft, im Miteinander. Ich habe heute noch Kontakt zum Gebetskreis Bibel und Gebet in Zermatt. Und ich war im Frühjahr in Zermatt und ging durch die Straßen und habe gedacht, ja, es ist ja gut, ich zu Hause, ich habe viel aufgebaut, das Familienstellen, die Seminare, aber da ist noch eine Sehnsucht, diese Sehnsucht der Berge, diese, die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, die ich so in den Bergen erlebt habe. Und ich habe gedacht, ja, seit damals, wo der Frankie hoch in die Berge gesetzt wurde, habe ich gedacht, sowas möchte ich mal machen, oben in den Bergen arbeiten, im Sommer. Und ich bin auf dem Bahnhof, also vor der Kirche gestanden in Zermatt, habe in die Berge hochgeschaut und habe gedacht, jetzt bist du wohl zu alt und deine Knochen, meine Arthrose, das kannst du wohl abschreiben. Also wie soll auch das gehen? Deutschland hast deine Arbeit an. Aber da war die Sehnsucht, in den Bergen oben zu arbeiten. Und in der Zeit, wo ich da in Zermatt war, habe ich einen Skilehrer kennengelernt, den ich eingeladen habe in unser Gebetskreis zu einem offenen Abend, der dann Corona-bedingt nicht stattgefunden hat. Und er hat ziemlich Interesse an unserem Gebetskreis gezeigt. Und an Pfingsten habe ich dann vom Bibel- und Gebetszermatt die Nachricht bekommen, am Pfingstmontag wird der nächste Abend stattfinden. Und ich habe ihm die Info geschickt, gefragt, bist du noch in Zermatt? Das ist ein Deutscher. Dann hat er zurückgeschrieben, nein, ich bin zurzeit in Deutschland und ab 15. Juni auf der Kienhütte als Hüttenwart. Ich habe zurückgeschrieben, oh, das trage ich seit 40 Jahren in mir. Und
also eine Sehnsucht auf einer Hütte.
Eine Sehnsucht, wirklich mal in der Natur, in der Verbundenheit mit Gott zu leben und zu arbeiten. Mhm. In ganz einfachen, unter einfachen Bedingungen. Also da gibt es keine Dusche. Das ist ganz weit oben in den Bergen. Ja, und da werde ich morgen hingehen. Für einen Monat. Oh, Gott macht auch solche Dinge möglich. Und das ist für mich einfach klasse. Also nicht nur die Sehnsucht, ihm zu dienen, sondern er kennt auch noch andere Sehnsüchte in uns. Jetzt, und er geht uns auch auf diese ein.
Jetzt helfen Sie uns noch. Sie sprechen immer von Sehnsucht. Was unterscheidet eine Sehnsucht von einem tiefen, innigen Wunsch?
Ich glaube,
weil in Sehnsucht steckt ja das Wort Sucht auch drinnen.
Sucht, es ist der Wunsch, ein Stück weit auch die Suche nach dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich glaube, ich habe es zu Beginn schon mal gesagt, dass Gott in jeden von uns ein Stück von sich selber hineingelegt hat. Seine kreative Art in diese Welt, seine Kreativität in diese Welt hineinzutragen. Und ich glaube, das ist diese Sehnsucht. Hallo?
Ich bin da.
Okay.
Alles ja. Gut. Die Verbindung ist nicht abgebrochen. Genau. Lebenslinien. Petra Buren, unser Gast, liebe Zuhörer, aufgrund ihres Lebensweges, der sie durch Höhen und Tiefen gebracht hat, tiefe Sehnsucht in ihr, die war immer da, Gott zu dienen. Doch die Wege, die sie eingeschlagen hatte, wo sie dachte, das ist jetzt der Platz, wo Gott mich auch hin berufen hat, doch da sollten immer wieder Brüche stattfinden. Die Sehnsucht, Gott zu dienen, sie ist geblieben. Sie dienen jetzt Gott. Was würden Sie sagen, wie Sie ihm jetzt dienen und wie er Ihre Sehnsucht gestillt hat? Oder meinen Sie, das wird etwas sein, was Sie auch ein Leben lang begleitet wird, diese Sehnsucht?
Nee, ich würde schon sagen, dass ich momentan ein sehr erfülltes Leben habe. Mhm. Also ich merke, dass ich das lebe, der ich bin. Und das ist einfach schön.
Welches Wort Gottes ist Ihnen dabei auch wichtig geworden auf Ihrem Weg?
Denkt nicht mehr an das, was früher war. Sinne ihm nicht länger nach. Ich schaffe Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennst du es denn nicht? Und ich möchte auf das Neue schaffen, schauen, was er in meinem Leben geschaffen hat. Und ich möchte, ja, meine Gaben, meine Fähigkeiten, mich selber da hineingeben. In das, wo er mich hineingestellt hat und hineinstellt jeden Tag.
Sie werden auch demnächst nochmal bei uns auch auf Sendung sein. Und dann Ihr Konzept des christlichen Familienstellens vorstellen. Was wird uns da erwarten?
Ich werde das erklären, was eine Familienaufstellung ist, mein Konzept, wie ich dazu gekommen bin, wie Gott mich wirklich in diesem Bereich geführt hat. Also während meiner Ausbildung habe ich während mein Ausbilder ein Thema.
Welche Ausbildung jetzt?
Familienstellen.
Während der Ausbildung zum Familienstellen.
Ja. Während er Dinge erklärt hat, Themen erklärt hat, hat mir Jesus Bibelstellen gezeigt. Seine Sichtweise zum Familienstellen. Und das war wie wenn Jesus mir gezeigt hat, wie er es sieht. Und da möchte ich gern näher darauf eingehen, möchte gern die Struktur des Familienstellens erklären. Und ich bin auch offen dafür, dass wenn Zuhörer Fragen haben zu dieser Methode, dass ich auf ihre Fragen eingehen kann.
Das machen wir im Anschluss an dieses Interview. Dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank. Wunderbar, wie Gott Sie geführt hat und wie wir wissen, dass Gott letztendlich derjenige ist, der nur unsere Sehnsüchte stillen kann, in unsere Wollen, in unser Sehnen, auch in unserer Einsamkeit, in alles, was wir erfahren haben, auch an Schwerem, dass er der Heiler ist, der Heiland, aber er hat Werkzeuge hier auf Erden. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben, wie Sie auch dann doch Werkzeug geworden sind und die Wand, die sich immer wieder aufgebaut hat in Ihrem Leben, dann ja doch letztendlich dann eingerissen wurde und welche Wege Gott dabei geht, Frau Buren.
Ich bin dankbar dafür.
Und Sie haben sicherlich auch viele dieser Durchbrüche auch schon erlebt, jetzt auch im Rahmen Ihrer therapeutischen Arbeit, wenn Sie mit der Methode des christlichen Familienstellens arbeiten. Noch zum Abschluss ein Wort der Ermutigung von Ihnen. So nach dem Motto, ja, es gibt einen Gott, der heilt, weil.
Weil er unsere Vergangenheit kennt und heilen kann. Weil er unsere Zukunft kennt und sie uns freisetzen kann, diese auch tatsächlich zu leben.
Ganz herzlichen Dank auch an Sie. Ein herzliches Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht mögen Sie sich den Termin notieren. 18. August, Petra Buren wieder zu Gast in der Lebenshilfe. Heilung durch Lösen aus Verstrickungen. Sie wird das von ihr entwickelte Konzept des Familienstellens auf christlicher Basis vorstellen. Fragen dazu beantwortet Ihnen auch schon der Hörerservice, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Frau Buren. Sie ist Autorin des Buches, des gleichnamigen Buches Wir haben einen Gott, der heilt. Das Buch ist entstanden in Zusammenarbeit mit einer der Jahresgruppen des christlichen Familienstellens. Die Nummer des Hörerservice 08328 921 110. Sie können sie aber auch im Podcast nachhören auf horeb.org. Möchten Sie, wenn Sie das jetzt im Nachgang gerade hören im Podcast, wenn Sie noch Fragen haben, der CD-Dienst schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. Die Nummer dazu 08328 921 110. 0800 921 120. Und ich möchte nicht die Radio Horeb App unerwähnt lassen, wo Sie natürlich auch zu allen Rufnummern und zu allen Diensten kommen. Frau Buren, herzliche Grüße nach La im Schwarzwald. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag und dann auch einen wunderbaren Aufenthalt in den Bergen. Kommen Sie uns gesund wieder.
Dankeschön.
Ich bin Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten Tag in der Gewissheit, dass wir einen Gott haben, der mit uns geht, der uns führt und leitet und der all unsere Sehnsüchte heilt, alle Familienwunden, alles, was da ist in unserem Herzen.